Also es ist der dritte Teil von den Problemen des Marxismus. Wir hatten ja bisher mehr die Arbeiterbewegung als Thema, den leninistischen Staatsbegriff und den Begriff der Diktatur des Proletariats. Also alles Geschichten, die eigentlich weit vor dem Zweiten Weltkrieg waren und vor dem deutschen Faschismus. Und heute ging es mehr darum, diese große Zäsur in der Geschichte, der Faschismus und die Folgen in der Beziehung auf den Marxismus zu diskutieren. Also der Faschismus war zunächst mal ein Ereignis, das eine ganze Zäsur in dem bisherigen Denken, das Scheitern der Arbeiterbewegung war vorausgesetzt, wo man datieren kann, dass eigentlich schon im Ersten Weltkrieg die ursprüngliche Bewegung am Ende war und sich dann mehr diese Verselbstständigung, die wir bisher besprochen hatten, also der Leninismus und die Versuche in Deutschland, eine Revolution zu machen, das ist jetzt alles sozusagen zurückgelassen und jetzt geht es darum, dass sich in der Zeit der 20er, 30er Jahre etwas entwickelt hat, wo dieser Volkeswille, der auch noch in der Arbeiterbewegung selber drin gesteckt hat, also da wurde immer auch mit dem Begriff Volk gearbeitet, dass diese Geschichte ziemlich verrückte Blüten getragen hat. Ich will damit nicht sagen, dass die Kommunisten mit den Faschisten irgendwas gemein hatten, aber dass doch diese Position des Volks als Proletariat, der Volksgenosse, als jemand, der sich auf die Seite der Arbeiterbewegung stellt, den gab es bei den Nationalsozialisten auch bei den Deutschen. Das heißt also, ganz so untrennbar ist es nicht. Es lag auch an der Zeit, weil bis dahin waren die ganzen Kulturphänomene, die in den 30er Jahren so hochgegangen sind, diese Phase der Dekadenz und der Abtrennung von der bürgerlichen Kultur, Hochkultur mit der Kultur der unteren Schichten so auseinandergebrochen ist. Also der Faschismus hat vor allem für die kritischen Leute, für die Intellektuellen, sowas wie einen Schock bewirkt, dass es möglich ist überhaupt, dass alles, was bisher sozusagen vom aufklärerischen Standpunkt aus zu sagen war, dass es eben völlig unvernünftig ist, wie der Kapitalismus funktioniert und so weiter, dass die Krisen des Kapitals sich gegen das gesellschaftliche Leben selber richteten, dass sie das gesellschaftliche Leben sogar in so einen Zersetzungsprozess gebracht hatten, dass das dahin führen kann, dass sich die Bevölkerung selber auch dazu entschließt, einen totalitären Staat zu unterstützen. Das kann man nicht anders sagen. Der Faschismus ist gewählt worden, der ist demokratisch gewählt worden. Egal wie jetzt die einzelnen Tricks dabei liefen, die gibt es immer. Und es ist eine aus der Verelendung der Zeit vor 33 ist praktisch ein Bedürfnis entstanden, einen starken Staat zu errichten, der sich disziplinierend gegen die Bevölkerung verhalten soll. So ungefähr kann man schon sagen, dass das zu der Zeit da war. Es ist eine Vernichtungsmaschine entstanden in der Folge der Zeit, die sich nun jetzt erstmal die kritischen Leute überhaupt nicht erklären konnten. Also dieser Schritt von der demokratischen Wahl des Faschismus bis dahin, dass ein Vernichtungsinteresse staatlich institutionalisiert war, das war sozusagen die Frage der Marxisten zu dieser Zeit. Zum Beispiel hat Adorno in der Zeit auch seine Grundlagen entwickelt. Er hat sich seine ersten grundlegenden Gedanken gehabt, wenn sie auch später erst rausgegangen sind. Wilhelm Reich hat in den 30er Jahren gearbeitet. Und da sind jetzt sozusagen die Positionen auf einer marxistischen Seite entstanden, die sich damit beschäftigt haben, dass ein so irrationales System wie der Faschismus sich entwickelt hat. Also dass solche Bewegungen dermaßen kräftig waren, dass die Menschen sich gegen sich selbst praktisch letztlich verhalten hatten, kein Quäntchen mehr Verstand für ihre Gesellschaft hatten. Wie sich das entwickelt hat, darum geht es eigentlich jetzt mit dem Marxismus nach dem Zweiten Weltkrieg und während dem. Es gibt da so drei große Strömungen. Die eine lasse ich jetzt weg, das war sozusagen die Erneuerung der Arbeiterbewegung zu einer antifaschistischen Bewegung. Die zweite Strömung ist dann mehr eine psychologische Strömung gewesen. Das waren also mehr die, zum Beispiel, also hauptsächlich auf Wilhelm Reich gegründet, das war wohl der berühmteste Vertreter davon. Das ging aber in der ganzen Breite, dass halt die Frage stand, wie ist es möglich, dass Menschen sich dermaßen abschließen für ihre Geschichte, dass sie reaktionär werden. Das ist sich dem zuordnen, dass nur noch Disziplin und Ordnung und Sauberkeit und Unterwerfung das wichtigste Prinzip in ihrem Leben wird. Das hat der Wilhelm Reich sich ziemlich einfach gemacht. Er kam praktisch von der Psychoanalyse mehr her und hatte dann so eine psychoanalytische Theorie auf so eine Art, wie er es nannte, Triebökonomie radikalisiert und hat praktisch im Faschismus sowas wie einen Lebensbruch gesehen. Also der hat da so ein Modell gemalt als Schema, dass es so Lebenstriebe gibt, Sexualität als wichtigste Grundlage der Lebensentfaltung, und die wird durch die äußere Welt, das wäre also insofern die Gesellschaft, als soziale und Gewalt nicht freigelassen. Das heißt also, der Gegensatz zwischen einer repressiven Arbeitswelt und einem Entfaltungsbedürfnis auf der anderen Seite der Individuen, die ihr Luststreben und alles, was man da so zusammenfassen kann, demgegenüber blockieren müssen, dass die Aggressionen gegen sich selbst richten oder gegen, dass es sowas wie eine Selbstbeugung ist, eine freiwillige Beugung, die sie praktisch zu unterworfenen Menschen macht. Und wenn das als Massenpsychologie dargestellt ist, kannst du dir dann ein Volk vorstellen, die alle in sich diesen Knacks haben und die Selbstrepression als sich mit der Staatsrepression dann so mischt und trifft. Das waren eigentlich noch so, würde ich jetzt mal sagen, relativ naive Geschichten, die in der Zeit entstanden sind, wo der Wilhelm Reich aber durchaus praktisch ganz gute Sachen gemacht hat. Er hatte sich dafür eingesetzt, dass die Jugend Diskussionen gab, die sich mit Sexualität und Befreiung und das war die Sexpol-Bewegung befasst hatten. Und es war da schon so eine breitere Schicht bei den Kommunisten, wo die Jugend sich mit ihrer eigenen Emanzipation befasst hatten, was hauptsächlich sexuelle Emanzipation damals hieß. Also in der wilhelminischen Zeit war das sonst undenkbar bis dahin. Und wo einiges Gutes gelaufen ist. Aber letztlich waren diese psychologischen Ansätze, die da entstanden sind und die später in der antiautoritären Bewegung dann nach dem Krieg, also in den 60er Jahren, dann wirklich auch so von uns richtig ausgelebt worden sind, die waren sowas wie ein Wiedergutmachen, würde ich mal sagen. Also das Wiederfinden, nicht die Politisierung, die war gleichbedeutend wie individuelle Emanzipation als gesellschaftliche genommen. Das kam dabei sicherlich auch zu einigen Missverständnissen, weil wenn du irgendwann mal diese Panzergeschichten, die du da an dir vermerkt hast, durchbrochen hast und mit einer Frau was toll lief, dann war das hochpolitisch und das wird heute kein Mensch mehr so schnell zugeben, weil jeder weiß, ihm geht es hinterher besser. Ja? Und das hieß damals Emanzipation. Aber von der Basis dieser verkorksten Elterngeneration war das für uns schon so ein Gemenge aus eigenem Fortschritt und politischem Verhalten. Deshalb gab es eben in der Zeit von dieser Ecke her die These, dass es eben nichts Privates gibt, alles Private ist politisch. Und ja, das hatte dann manchmal ziemlich verrückte Auswirkungen. In der Kommune 2 wurden dann so Lebensmodelle, ja auch in der Kommune 1, aber die waren ein bisschen strenger, wurden Lebensmodelle entwickelt über freie Sexualität und Selbstentfaltung. Das war ein sehr subjektivistischer Ansatz. Auf jeden Fall ging es dabei letztlich um eine ganz bürgerliche Geschichte der eigenen Emanzipation, die von dieser Ecke her politisiert verstanden war. Die etwas ernstere Position war jetzt die dritte, die zu der Zeit allerdings noch relativ untervertreten war. Das war das Werden der Frankfurter Schule. Die waren ja in der Kriegszeit in den USA. Das waren also dann die Vertreter, die den Marxismus sehr ernst genommen hatten. Und das ist für mich eigentlich heute immer noch die eigentliche marxistische Position gewesen. Diese antiautoritäre Bewegung selber, das war mehr eine psychologische, sozialpsychologische, teilweise halt mit politischen Argumenten unterlegte Bewegung, die hatte aber mehr so einen Befreiungscharakter, der in der eigenen Individualität selber gelegen hat. Und bei der Frankfurter Schule kam, oder bei der kritischen Theorie, kam eigentlich sowas wie ein politisches Konzept rein, das ich mit Marx verbinden wollte. Der einzige Mensch, der sozusagen auf beiden Hochzeiten tanzte, das war wohl der Herbert Marcuse. Der hatte sehr psychologische Ansätze als Aufdeckung verdrängter Emanzipationsbedürfnisse und war zugleich mit Teil der Frankfurter Schule, wenn auch teilweise ein sehr missachteter Mensch, zumindest von Adorno. Der Adorno hat ihn manchmal als Faschisten beschimpft und hat ihn überhaupt nicht gemocht, weil der Marcuse einfach immer die Befreiung vom Einzelnen zum Allgemeinen gesucht hatte und es war für Adorno ein unmögliches Prinzip. Das heißt also, dass man daran glaubt, dass die Gesellschaft sich einfindet, wenn jeder Einzelne befreit ist und diese Industriekultur zum Teufel geschickt wird. Ja gut, also deshalb will ich mich auch hauptsächlich auf die kritische Theorie beziehen, die eigentlich wirklich versucht hatte, den Marxismus mit dem Thema Faschismus, Kritik des Faschismus, in den Zusammenhang zu bringen. Das ist allerdings ein großes Thema, das kann man jetzt nicht so ganz kurz zusammenfassen, weil die Brücke liegt ja erstmal daran, dass Marxismus sich eigentlich bis dahin nur um Ökonomie gekümmert hat und die ökonomische Diskussion die ausschließliche Diskussion war. Nun ging es also darum, wie man die Beschädigungen, die der Faschismus in den Menschen sowohl hervorgerufen hat, wie er auch daraus wahrscheinlich schon resultiert ist, dass die eine Erklärung in einem Bereich verlangt hatten, den man entweder psychisch nennen kann oder erkenntnistheoretisch oder im Selbstbewusstsein oder im Bewusstsein. Das heißt, es geht also, um an den Faschismus ranzukommen, muss man zuallererst konstatieren, dass es jenseits der Ökonomie ein Phänomen gibt, in der Entfremdung so total laufen kann, dass sich die Menschen selbst nicht mehr kennen und Prozessen zustimmen können, die eigentlich objektiv gegen sie sind. Um diesen Punkt ging es. Der Adorno hatte so etwas wie eine geistesgeschichtliche Entwicklung hin zum Faschismus analysiert und den Faschismus aus der Aufklärung abgeleitet, also nicht so, dass es eine geradlinige Ableitung gegeben hätte von Aufklärung zu Faschismus, aber immerhin, dass die Aufklärung ein Denkschema enthält, das die allgemeine Macht begründet als Machtverhältnis gegen das Wertende, das Lebendige und gegen die Natur. Also in der Dialektik der Aufklärung wird eigentlich sowas wie der Zynismus der aufklärerischen Rationalität der Vernunft aufgedeckt und aufgeblättert, der sich praktisch in der Ausbeutung von Natur und Menschen letztlich nur bestätigt. Also weil man sagen kann, die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus sind vernünftig, die Ausbeutung der Natur ist vernünftig, die Nutzung von allem, was nutzbar ist, ist vernünftig. Also die Technik, die Technologie ist vernünftig, die Rationalität, die Rationalisierung macht überhaupt Fortschritt aus. Das waren sozusagen die Resultate der Ausbeutung, die bei den Faschisten in einer pervertierten Form fortgetrieben worden sind, bis zur Mechanisierung der Vernichtungsmaschinerie, die sie dann eingesetzt haben, um die Bevölkerung zu reduzieren und ihren Rassismus zu einem tödlichen Prinzip werden zu lassen. Das heißt also, das ist jetzt ein bisschen großer Bogen, aber man kann sagen, dass der Totalitarismus der Faschisten nichts anderes war wie ein Totalitarismus der Rationalität, die in der Aufklärung entstanden war. Das war jetzt mal so von Adorno und Horkheimer eine Grundthese, die jetzt nicht so krass gemeint war, wie ich sie jetzt in der Kürze wiedergebe, aber es ging bei der Untersuchung hauptsächlich um das Erforschen, wie totalitäre Selbstbeziehungen in Menschen entstehen können. Und da hat Adorno festgemacht, dass die Begriffe, das ganze begriffliche Denken der Aufklärung letztlich ein geschlossenes System von Prinzipien ist, die einen höheren Allgemeinheitswert hat wie das Lebendige. Er wollte eigentlich damit zunächst mal nur sagen, dass jenseits der begrifflichen Systematik, die immer ein Identitätsstreben als leitendes Prinzip kannte, dass darin in dem Identitätsfinden des Allgemeinen etwas Zerstörerisches geschieht, und hat dann dagegen gehalten, dass das Totalitäre selber gebrochen sein muss durch das Lebendige, durch das Andere, das Nichtdenkbare, das dem Begriff Nicht-Immanente. Das heißt, er hat, wenn man es ganz einfach nimmt, gesagt, ihr mit euren Begriffen macht eigentlich euer System. Das System funktioniert, das System ist vernünftig, aber was es insgesamt bewirkt, ist tödlich. Das ist vielleicht so die Grundlage der negativen Dialektik, die er dann später geschrieben hat. Da geht es darum, dass dieses Identitäre der Totalität, dass es nur durchbrochen werden kann durch eine Nicht-Identität, durch den begrifflichen Rest, durch die Natur, die übrig bleibt und die praktisch selber dieses Streben nach geistiger Identität in jedem Augenblick bricht, in dem ein Begriff sich bildet. Sowas wie ein permanenter Bruch des Begrifflichen durch das Undenkbare, das Nichtbegriffliche, das darüber hinausweisende. Hat also so ein Modell gehabt, das erinnert auch ein klein bisschen an Nietzsche, der auch sowas Ähnliches zur Aufklärung gesagt hat, dass das ein Gebälk von Begriffen ist. Bei Nietzsche war es dann mehr die Verstellung des Systems. Nietzsche hat sich dann sozusagen mit der Kraft seines ganzen Lebens dagegen gestellt und mit Kunst und mit Schauspiel und mit allen Mitteln, die das durchbrochen haben, hat er das angegangen. Bei Adorno war es auch die Kunst, die letztlich dahinter stand. Er hat einen Kunstbegriff gehabt, wonach das, was sich dann in der Kunst genauso widersprüchlich ereignet, eine Lebendigkeit über das Begriffliche hinaus hat. Das jetzt mal nur so ganz grob als die Grundlage von der negativen Dialektik. Das ist,
darf ich da mal kurz einschreiten? Und zwar, was ich an Adorno da nicht verstehe, ist doch, ich habe ihn so verstanden, dass er erkannt hat, dass eine Theorie nicht losgelöst von der jeweiligen gesellschaftshistorischen Umgebung entstehen kann, sondern dass eine Theorie einfach gesellschaftlich geprägt ist. Hat er doch so gesehen, oder?
Ja, das kann man schon sagen.
Und wieso geht er dann davon aus, dass die Idee mit Nicht-Entität, was eigentlich nur über Denken funktioniert, losgelöst von der Gesellschaft funktionieren kann?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, weil diese zeitliche Abhängigkeit des Denkens hat er in einer ganz großen Dimension gehabt. Er hat es nicht irgendwie so gesehen, dass er jetzt in den Jahren, in denen er gedacht hat, sozusagen eine Theorie braucht. Der hat schon an das Ganze in die letzten 2000 Jahre gelegt. Also das ist sein Prinzip, hat sich schon auf Aristoteles bezogen zum Beispiel. Und das war für ihn der Zeitraum, um den es ging. Ja? Also das heißt, er hat letztlich etwas wieder aufkommen lassen, was für ihn verschitt war, dass die Freiheit des Denkens für ihn sozusagen im Nachhinein unter der Nicht-Identität wieder zu erlangen ist. Dass man zwar zugesteht, so fängt die negative Dialektik an, dass die Philosophie halt eigentlich sich längst aufgelöst hat. Der Marx hat es auch beschrieben und so weiter, aber sie hat sich nicht verwirklicht. Das heißt, sie hat sich in der Ökonomie nicht umgesetzt, die Kritik der Verhältnisse ist nicht gelaufen, siehe Faschismus. Und weil das sozusagen die epochale Umkehrung ist, muss er, der Adorno, jetzt daran gemahnen, dass die Philosophie dann wenigstens in der Negation eingehalten wird. Dass also sozusagen die begriffliche Negation des Zerstören des Begriffs eine notwendige Tätigkeit ist, die ein Denker betreiben muss. Also er hat es praktisch in so einer Geschichtswendung verstanden, die für ihn der Faschismus dargestellt hat. Bis dahin gab es immer das parallele Entwickeln von Gedanken, Theorien und Kämpfen. Und der Faschismus hat den Kampf gegen sich selbst geführt. Das war also sowas wie eine Zäsur, dass die Ökonomie selbst nicht in der Lage ist, den Kapitalismus aufzuheben und dass dann die fatale Aufhebung der Faschismus ist, der sich gegen die Menschen richtet. Und in diesem Gedanken nur ist meiner Meinung nach negative Dialektik überhaupt zu verstehen, sonst ist es ein Unwort. Und es ist eigentlich ein Schwachsinn, das Wort. Die Negation war immer Bestandteil der Dialektik, ne?
Aber dann wäre doch Philosophie letztendlich ein Zwang?
Nein, eine Reaktion, eine emanzipatorische Gegenbewegung gegen die Faschisierung der Gesellschaft. Das heißt also, wenn du jetzt mal einfach konstatierst, der Kapitalismus, der hält sich, also so war wohl irgendwie sein Bild, der Kapitalismus, der hält sich nur noch in einer Krisentautologie auf. Ja? Der produziert und verscheißt Zeug und die Leute wissen es nicht mehr und irgendwie läuft es dann so, dass die immer dümmer werden und dann das doch nehmen. Und dieser Vorgang, der war für ihn sozusagen mit der Kulturindustrie und sowas verbunden. Dagegen kann sozusagen nur ein ganz neuer Geist aufkommen. Und das war für ihn eine neue Philosophie. Eine Philosophie, die das Statement von Marx aushält, dass die bisherige Philosophie nur interpretiert hat. Es gab mehrere Strömungen, die praktische Philosophie zum Beispiel hat es selber auch gemacht, Prinzip Hoffnung von Bloch und so. Das waren parallele Strömungen, die auch in der Richtung sich eingesetzt haben. Das heißt also, man hat einfach festgestellt, dass die Philosophie vergessen worden ist, die zur kritischen Theorie der Ökonomie geworden ist. Man muss sozusagen das einholen, was subjektiv in den Menschen geschieht, und das geht nicht ohne philosophische Reflexion. So sehe ich die Grundlagen. Aber auf der anderen Seite bleibt der Angriff auf die bisherige Philosophie massiv bestehen. Kritik der Aufklärung, und beim Adorno war es auch eine Kritik von Hegel, das vor allem gegen das Wahrheitsverständnis von Hegel, wo Hegel ja das Wahre als das Ganze angesehen hat. Und dagegen hat der Adorno dann zum Beispiel einfach gestellt, das Ganze ist das Unwahre. Das heißt, er hat das als einen totalitären Wahrheitsbegriff angesehen. Meiner Meinung nach völlig falsch verstanden. Außerdem ist er damit in einem wahnsinnigen Dilemma, wenn er das so macht, weil er dann eigentlich sagt, nur noch der Zweifel zählt. Ja. Das ist ein Prinzip, mit dem kannst du auch nicht leben. Aber das Wahre ist das Ganze vom Hegel. Das war für ihn sozusagen das totalitäre Wahrheitsverständnis, gegen das er angehen wollte. Und von daher hat er auch gerade in jedem Moment, wo sich was Ganzes bildet, zerstörerisch argumentiert. Also er hat immer schon in dem, wo sich etwas sozusagen zum Abschluss bringt, hat er die Aufhebung betrieben. Letztlich war hinter dem Ganzen sein Kunstprinzip, und zwar eine Kunst, ein ästhetisches Verständnis, das immer mehr in sich selbst hinein versinkt, also eigentlich in die Klassik zurückgeht, wo er meiner Meinung nach in die Kunst gar nicht richtig reingegangen ist. Er war ein klassischer, also von der klassischen Kunst hat er schon noch sowas wie eine Ästhetik der letztlichen Wahrheit gehabt, hat sich aber zugleich gegen dieses Letztliche der Ästhetik gewehrt. Da war er ganz widersprüchlich, aber das wollte er auch sein, das war gewollt. Das heißt, für Adorno war jedes Begriffssystem undenkbar und oder falsch. Es ging darum, dass man in keine Ganzheit in keiner Ganzheit denkt, sondern sich selbst als lebendigen, erkennenden Menschen immer wieder einbringt als anderes, nicht Ganzes, als dadurch Lebendes. Also das hat er sozusagen im Nachhinein der Logik, was bei mir jetzt zum Beispiel im Vorhinein der Logik ist. Ich gehe davon aus, dass man nur Dinge denkt, die sich eben entäußert haben, die sich verselbstständigt haben. Ich denke nicht über meinen Liedschlag nach und über sonst was, was alles von selbst funktioniert. Ich denke nur, wo etwas in Zwiespalt geraten ist und wo etwas systematisch wird. Weil das System ist für mich das Lebensfremde auch. Da stimme ich dem Adorno ganz zu. Nur im Vorhinein, bevor ich anfange zu denken, merke ich, ich muss jetzt etwas denken, was scheinbar systematische Gewalt hat. Und Adorno hat es genau umgekehrt. Der sagt, das Denken als System, das hat er als solches nicht angegriffen. Also er hat nicht eine Begrifflichkeit bezweifelt, die in den Kategorien der Dialektik dann so auch zu beschreiben ist. Er hat sie nur immer unterbrochen, abgebrochen. Das ist also ein anderer Vorgang. Adorno war sozusagen totaler Antitotalitarist. Aber das ist für mich das Hauptproblem an ihm, dass das eigentlich nur eine erkenntnistheoretische Konstruktion ist, die sich zwar als Künstler und so verwirklichen lässt, aber was er dann als Leben dabei sagen müsste, nämlich so ein Anspruch auf eine lebendige Wahrheit gegen das Theoretisieren, gegen das Ganze des Begriffs, ein Begriff muss etwas Ganzes fassen, sonst ist es einfach kein Begriff, das hat er auf eine Weise radikalisiert, wo er sich praktisch immer wieder aus was raussetzen kann, wo er sich reinbegeben hat. Der ist also sowas wie ein Denker, der sein Denken sofort kritisieren kann, weil er damit auch ein politisches Prinzip verfolgt, dass kein Denken als Denken wahr werden kann, wenn es was Ganzes zum Abschluss hat. Also gerade weil das so eine Kategorie ist, ist er aber er sagt, das Ganze selber ist das Unwahre und das falsche Leben kann nur beantwortet werden dadurch, dass wir richtig dagegen leben, dass wir im falschen Leben sozusagen nur die Negation einbringen und sich aus der heraus ein richtiges Leben ergibt. Dabei ist er aber auch eigentlich ein Totalitarist, wenn man das genau nimmt, macht er nämlich nichts anderes wie das totale Ganze, das ihm begrifflich vorgegeben ist. Er formuliert eine Totalität des vollständigen Andersseins, das er nur durch Transzendenz dann vermittelt sehen will. Also er setzt eigentlich die Wahrheit gegen jede Theorie, die eine Totalität formuliert und will den Erkenntnisprozess der Wahrheit als gesellschaftlichen Prozess selbst unmittelbar vollziehen, als gänzliches Anderssein, als gänzliche Kritik des Totalen. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt hier noch ziemlich viel geschrieben dazu, ob das an der Stelle nicht zu viel wird. Also wichtig ist eigentlich, was hat es mit Marx zu tun? Zunächst mal hat ja Adorno nichts anderes gemacht, wie eine Philosophie, eine radikale Philosophie wieder einzuführen, die ein Rückgriff bedeutet, der ganz simpel so heißt, die Ökonomie selber, die ist für mich in ihrer Falschheit von Marx dargestellt, in der Kritik der politischen Ökonomie klar, aber wir stehen vor einem Phänomen, dass die Menschen selber ihr Subjektsein verlieren. Und die Kritik der politischen Ökonomie hat nur einen Sinn, wenn es dieses Subjekt gibt, das die Kritik ausführt. Also es geht darum, dass man die Kritik der politischen Ökonomie sozusagen nur ausführen kann, wenn man seine eigene Subjektivität darin auch erkennt und hat. Und das ist jetzt die Brücke, wieso die Menschen sich einem Weltverständnis unterwerfen, an ihren das hat er Verdinglichung genannt, also ihr Bewusstsein und ihr Erkenntnisvermögen selbst verdinglichen, sich den Dingen beugen, dem Sachzwang beugen, den Gegebenheiten beugen, nur um irgendein kleines Teilchen davon zu erleben. Das ist ihre Zerstörung, das macht also ihr Objektsein in ihrem eigenen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein aus. Um dies geht es, das, was Marx also da auch festgestellt hat, da treffen sich die beiden. Durch den Warenfetisch hat der Marx Untersuchungen dazu gemacht, allerdings mehr von vornherein der Philosophie, dass die Gesellschaft, dass das Verhältnis der Menschen durch das Verhältnis der Sachen bestimmt ist und dass deshalb die Waren selber als gesellschaftliches Verhältnis für die Menschen erscheinen. Das ist dann dieser berühmte Teil, der im Kapital und auch in Grundrissen vorkommt, wo er schreibt, dass die Warenform ein Geheimnis hat, warum sich die Menschen praktisch an diesen Fetisch binden. Da schreibt er im Kapital, das Geheimnisvolle der Warenform besteht einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Gut, Adorno nennt dieses das verdinglichte Bewusstsein, bei Marx ist es das notwendig falsche Bewusstsein, das bei Marx auf der Ebene gesehen ist, dass das praktische Bewusstsein, sofern es nicht sich in einen Abstand, in eine Reflexion, also in ein theoretisches Verhältnis zum gesellschaftlichen Leben begibt, daran gebunden bleibt, wie die Verhältnisse durch Geld bestimmt erscheinen. Dass also, solange kein theoretisches Bewusstsein hinzutritt, solange man nicht darüber nachdenkt, was wie das überhaupt sein kann, dass die Sachen die Menschen beherrschen, dass das der Ausgangspunkt der Analyse ist bei Marx. Bei Adorno war das sozusagen die Feststellung einer Verschleierung, ein Verschleierungszusammenhang, der sich praktisch wie ein psychologisches Phänomen über das Bewusstsein senkt und die Menschen dahin bringt, sich in diesen Verblendungszusammenhang, so hat er das genannt, praktisch zu bejahen, als Verblendete nicht weiter wollen und und von daher sozusagen Objekte der Kulturindustrie und der Verblendungsagenturen werden. Das ist ein wichtiger Punkt, dieser Unterschied zwischen Marx und Adorno, weil der Adorno darin seinen Schritt in die Philosophie und Psychologie macht, wie es zu der Zeit auch gang und gäbe war. Bei Marx ist es der Ausgangspunkt von der Analyse. Der Marx hat das ganze Wahnfetischkapitel sozusagen nur in einer Reminiszenz an die Kritik der Philosophie geschrieben, womit er erklären wollte, warum die Philosophie auch, also die ganze bürgerlichen Wissenschaften, an diesem Fetisch hängen bleiben und worin das Geheimnis auch für ihn gelöst war, dass die Dinge eine abstrakte Vermittlung haben und deshalb als konkrete Dinge für die Menschen gesellschaftlich erscheinen. Das war für ihn eigentlich nochmal eine Beweisführung, dass das Denken in diesem objektiven Schein befangen ist und in dieser Befangenheit nur herauskommt, wenn es sich selbst zum theoretischen Denken entwickelt, das die Praxis verändert. Also das war immer so bei ihm die analytische Entwicklung als Kritik der Politik, die diese Scheinhaftigkeit bestätigt. Es waren auch die ganzen Theorien zu dieser Zeit so, also das war beim Adam Smith und bei den Vertretern der Ökonomie eben so, dass die Ware selber als das gesellschaftliche Subjekt praktisch anerkannt war, als Naturnotwendigkeit, als ursprüngliche Naturgegebenheit. Das muss man, und man muss nun mal einfach arbeiten, also muss man, so wie heute auch argumentiert wird, weil man das muss man das und so weiter. Da wird gar nicht eingeschaltet, dass es eine Absurdität gibt, wenn die Menschen ihre Arbeit als feindliche Macht erfahren, also heute bis in die Perversion getrieben, dass man sagt, man muss 67 Jahre arbeiten, mehr arbeiten als bisher, obwohl immer weniger Arbeit da ist. Also diesen Widersinn aufzulösen, das macht ja die marxische Theorie aus. Das ist jetzt für Adorno zum Beispiel kein Thema gewesen. Der hat sich in diese ökonomischen Probleme gar nicht mehr hineinbegeben, hat aber diesen Schein, diesen Fetisch als Grundlage seiner negativen Dialektik angesehen, in der er sich gegen diese Scheinhaftigkeit des Ganzen gewehrt hat und das verdinglichte Bewusstsein aufreißen wollte zu einem lebendigen Bewusstsein. Für ihn war dann die Ästhetik auch so ein Moment, um die Menschen an ihre Empfindsamkeit hinzubringen. Also es war für ihn ein ganz großes Anliegen, Empfindsamkeit wiederherzustellen, damit die Wunde der Erkenntnis, die durch den wahren Fetisch dem Menschen zugefügt wird, aufgelöst wird, dass sie nach Handeln verlangt. Und das war ungefähr so etwas wie sein Verständnis von politischen Menschen. Das entspricht so ähnlich auch wie dem Schmerz der Erkenntnis beim Hegel. Da gibt es ja mehrere Ansätze in der Richtung, dass der Mensch, der jetzt sozusagen nicht einen äußeren sachlichen Unterwerfungsprozess durchmachen muss und daran leidet, dass er sowas wie einen inneren Schmerz hat, dass er in den Verhältnissen zerrissen wird. Und das war für ihn praktisch das fetischisierte Bewusstsein.
Also wo ich noch ein bisschen hänge, ist die indirekte Kritik bei Adorno am geschlossenen System, weil jedes System, das funktioniert, ist ja in sich eigentlich geschlossen, sonst funktioniert es nicht so recht. mal so ganz klar.
Ja, also die Dialektik von Hegel ist nicht ein geschlossenes System. Das ist ja immer sowas wie die Direktion des Geistes. Das heißt, dass er sich in eine höhere Stufe versetzt und in konkretere Bestimmungen aufgeht. Wenn man es jetzt nur mal am Beispiel Hegel von wegen geschlossenes System...
Nein, ich meine jetzt, achte mal, da hast du jetzt auf ein Denksystem bezogen.
Ach so.
Ich habe das jetzt auf ein konkretes gesellschaftliches System bezogen.
Ach so, ja.
Da haben wir aneinander vorbeigeredet.
Naja gut, aber da kann man das auch ganz gut abhandeln. Der Kapitalismus ist kein geschlossenes System. Der ist nur in der Form geschlossen. Aber in dem inhaltlichen Werden, in seiner Geschichte, sprengt er diese ja ständig. Der treibt ja darüber hinaus, indem zum Beispiel die Produktionsmittel entwickelt werden, die das Verhältnis von Arbeit und Kapital nicht mehr möglich machen. Das also gar nicht mehr das Warenverhältnis funktionieren lassen. Das heißt also, ein geschlossenes System müsst ihr das ja immer abfangen.
Ja, aber die Form ist ja immer geschlossen, das stimmt.
Ja, die Form ist geschlossen, das macht der Begriff Form aus. Ja? Form ist ja sozusagen die abgeschlossene Form eines Inhalts. Aber gerade durch die Dialektik von Form und Inhalt sprengt sich das Ganze. Und für Marx gibt es kein geschlossenes System, für Hegel auch nicht. Weil eben diese Dialektik von Form und Inhalt läuft. Die Form, die vom Inhalt gesprengt wird, muss sich verändern. Es wird ein qualitativer Sprung entstehen, heißt es dann, indem eine ganz andere Form gesucht werden muss für das, was bis dahin inhaltlich entwickelt ist. Wenn man es jetzt mal auf die Produktionsmittel bezieht, dann kann man sagen, die Technologie ist so weit entwickelt, dass es so hoch automatisieren kann, dass der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, weil der braucht eben immer menschliche Arbeit, um Wert zu bilden. Und weil dem so ist, wird es eine andere Gesellschaft geben müssen, die nicht mehr mit diesen industriellen Arbeitsformen zurechtkommt, die also eine andere Beziehung der Menschen verlangt und so. So ist eigentlich so das Geschichtliche, der dialektische Materialismus zu verstehen. Ne? Bisher gab es immer Gesellschaftszustände, die in eine andere Gesellschaft übergingen durch Klassenkämpfe. Der Feudalismus abgelöst wurde durch die bürgerliche Gesellschaft und die bürgerliche Gesellschaft abgelöst werden muss durch eine Gesellschaft, die in der Lage ist, die Arbeit prinzipiell zu unterordnen unter ihr gesellschaftliches Leben, was bisher noch nicht der Fall war. Wobei beim Adorno halt so war, der hat das Ganze als eine rein philosophische Bezugnahme gehabt. Der hat also gesagt, wir müssen das geschlossene Denken der Politikaster und der Aufklärer und der Wissenschaftler, das müssen wir durchbrechen. Also das müssen wir negieren, das müssen wir in eine Bewegung bringen, in der Kunst und Leben einfließt. Das war dann ein ganz anderer Ausgangspunkt.
Aber ein System ist doch auch in die Richtung geschlossen, dass einfach, ich sage jetzt mal, die Klassengesellschaft sozusagen auf ewig aufrechterhalten wird.
Also dass im Kapitalismus die drei großen Klassen die letzten Bezugnahmen von gesellschaftlicher Macht sein können, weil es die letzte Form ist, worin die Lebensgrundlagen als Rohstoff, Miete, Wohnung, Arbeitsmittel, Arbeitskraft noch in getrennten Besitzverhältnissen stehen. Wird diese Trennung der verschiedenen Besitzverhältnisse aufgehoben, dann müssen sich die Menschen nur noch zur Arbeit insgesamt verhalten. Das heißt, dann werden sie sich gesellschaftlich zur Arbeit verhalten und das ist das Einzige, was Auflösung des Kapitalismus heißt. Das heißt, die private Form wird aufgelöst, die Besitzform, was die Klassen ausmacht. Und danach muss es keine Klasse mehr geben, weil eine Klasse ist ja im Widerspruch der Besitzform bestimmt. Das heißt, solange das Privateigentum an Kapital, an Grund und an Arbeitskräften gibt, solange gibt es Klassen. Und von dem Augenblick an, wo das überfällig wird, weil sich das für die Gesellschaft selbst gar nicht mehr halten lässt, siehe kapitalistische Krise, Krise der Arbeit, Arbeitskraft als Besitzform zu halten, wird unsinnig. Also in dem Entwicklungsprozess entsteht eine Gesellschaft, die nicht auf Besitz, sondern dann mehr auf Eigentumsverhältnissen gründet. Das heißt, was die Menschen von ihrem Leben äußern, was ihnen zu eigen ist und was sie da aufeinander beziehen, als Übereignung ihrer Lebensäußerung, das macht dann mehr eine sozialistische Gesellschaft aus. Das ist also ein Gedanke von dem, dass Klassenkampf unnötig wird und auch der bürgerliche Staat unnötig wird. Nicht das Gemeinwesen, aber die Staatsform. So, ja, jetzt wollte ich noch kurz auf einen Fehler eingehen, der für mich in der Frankfurter Schule ganz fatal ist, weil es ist ja bis heute noch bei den Wertkritikern und bei den Antideutschen so ist es die Grundlage für politisches Verhalten. Und da ist die wesentliche Ausgangslage die, dass das Bewusstsein selber als reines Moment der Politik genommen wird. Das heißt, ein Bewusstsein ist ja eigentlich eine Sache, wie sich Wissen im Sein bildet. Ne? Bewusstsein ist nichts anderes wie Wissen des Sein, oder der Marx hat es ja ganz schön einfach formuliert. Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist der wirkliche Lebensprozess. So ist eigentlich die Ausgangslage. Nun wird in der Kritik der Verdinglichung oder wie man das auch nennen mag, wird sowas wie die Kritik des Bewusstseins selber zu einem politischen Akt. Also nicht die Entwicklung einer Analyse über bestimmte Verhältnisse, die auch damals im Faschismus sehr aufschlussreich gewesen wäre. Warum der Faschismus, der ist nämlich durchaus auch als rational entstanden aus der Ökonomie, das muss man immer auch gleichzeitig denken, sondern sich darauf dann praktisch das Ganze sich umgekehrt hat, dahin, dass die Kritik des Bewusstseins oder der Philosophie oder Ideologiekritik letztlich, dass die selber die ausschließliche politische Kraft wird, in der sozusagen Emanzipation verläuft. Und das halte ich für grundfalsch. Das ist ein ganz schlimmer Fehler, weil man dann praktisch immer nur dem anderen seine Fixierung vorwerfen kann und nicht mehr auf ein gegenständliches Verhältnis zurückführen kann. Das heißt, man trennt praktisch sich von der gegenständlichen Welt, von den Problemen, die jetzt in der Arbeit sind, wo die Analyse halt auch dahin führen muss, dass man rauskriegt, was kann man jetzt tun gegen zum Beispiel die Globalisierung, wo können sie eingreifen, sondern da reicht es praktisch, das wahre Bewusstsein schon als die Überwindungspotenz gegenüber dem also das rein Geistige anzusehen, das schon in das andere gesellschaftliche Sein hineintranszendiert. Das wäre jetzt mal zum Beispiel an einem Adorno-Zitat ganz gut zu zeigen, wo er das verwendet auch, also es wird sinngemäß genauso auch von der Wertkritik betrieben, dass der Wert selber etwas Geistiges sei. Dass also der Vergleich, den die Menschen machen, der zum Wert führt, dass der sowas wie eine geistige Abstraktion ist und deshalb dadurch überwindbar ist, dass man diesen Geist kritisiert, der so blöd ist, die Sachen zu vergleichen. Es ist keine materielle Notwendigkeit, der Vergleich, der aus einem bestimmten Stand der Produktivverhältnisse da ist, sondern das ist ein Vergleich, der sich praktisch als Irrtum zur Sache verhält, sodass die Aufhebung dieses Irrtums schon Revolution wäre. Das heißt also, dass diese Gedankenabstraktion, die den Menschen vorgeworfen wird, dass die ein Ende haben muss, dann wird sich auch sozusagen die Realabstraktion, die der Wert darstellt, auflösen lassen. Das ist natürlich Quatsch, weil der Vergleich und der Warentausch, der entsteht nicht durch einen geistigen Irrtum, der entsteht aus einer bisherigen Entwicklung, wonach die Arbeitsprodukte noch nicht in der gesellschaftlichen Form gebracht sind und also nur als Waren und nur im Vergleich der Waren zum Austausch kommen können. Weil eben die Tauschbeziehung eine Beziehung ist, die in einem bestimmten gesellschaftlichen Mangel steht, den der Kapitalismus einfach darstellt. Und dieser Mangel löst sich eben in der Wertbestimmung auf und also ist der Tausch selbst so lange notwendig, solange keine andere produktive Beziehung zwischen den Menschen da ist. Dadurch wird für die Adorniten die ganze Politik nur noch eine Frage der politischen, der Gestik. Also, dass man jetzt aufpasst, ich meine, das ist völlig richtig, dass man diese Bewusstseinsphänomene, die Ideologiekritik weitertreibt, dass man gegen Rassismus und Antisemitismus aufsteht, aber man muss das zurückführen auf die ökonomische Lage, in der das sozusagen als eine Lösung für die Menschen erscheint. Der Nationalismus als eine Form von Konkurrenz zwischen den verschiedenen Nationen, der ist nun mal real. Das kann man nicht als eine reine Geistestatsache abtun, solange die einen gegen die Währungssysteme der anderen auftrumpfen, wird es Nationalismus geben. Das ist also alles eine Verflachung des Denkens, wo der Adorno gerade eine Sensibilisierung des Denkens wollte. Das heißt also, er wird zwar Sensibilisierung finden im Psychologischen, die zugleich himmelweit von dem weggeht, was an analytischem Denken und an der Dialektik der Realabstraktion zu begreifen notwendig ist. Das drückt sich dann halt auch aus mit seinem Begriff vom falschen Leben. Der Kapitalismus ist kein falsches Leben, damit ist der nicht erledigt. Der Kapitalismus ist ein widersprüchliches Leben, in dem die Potenzen seiner Überwindung genauso angelegt sind wie die Formen seiner Selbstunterdrückung. Und das ist der Punkt, wo die Frankfurter Schule ja quasi geradezu reaktionär wird, weil sie sich auf Intellektualität reduziert und hochentwickelte ästhetische Formen erfindet, mit denen dann die bis dahin verbliebenen kritischen Theoretiker, Rechtsanwalt und Ärzte und sonst was hin und gut leben. Und so ist es auch. Die haben dann ihre ästhetische Welt, die stimmt, in der können sie sich dann sozusagen als wahrer fühlen wie der Rest der Welt und machen im Grunde genommen denselben Scheiß wie alle anderen, weil sie nur die Welt nicht mehr überhaupt auf sich wirken lassen und nicht auf sie eingehen.
Auf der anderen Seite finde ich die Theorie verständlich. Ist von Denkern entwickelt worden. Und Denker gehen davon aus, dass sie mit Denken alles erreichen können.
Ja klar, also das ist ein rein philosophisches Konzept, das aber eben nicht wirklich aufgreift, was interpretatives Verhältnis zur Wirklichkeit heißt. Das hat der Marx nun mal kritisiert und der Adorno meint, er kann sozusagen das lebendige Denken einführen. Das lebendige Denken war nichts anderes wie das.
Das heißt, das Einzige, was er den Leuten letztendlich vorwerfen konnte, war, dass sie sozusagen falsch denken.
Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn du mit denen diskutierst, die sagen immer, das ist ja völlig fetischisiert, was du da sagst.
Ja, aber damit kann man ja keine wirkliche Anklage mehr betreiben, oder?
Ja, man kann sich gut fühlen.
Ja, aber jetzt mal so vom strafrechtlichen Sinne her hätten die ja niemand mehr was vorwerfen können, weil anderes Denken ist ja nun mal kein Grund, jemand jetzt sozusagen einzusperren.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, die strafrechtlich?
Oder? Ja, was will jemand, der die einzige Verfehlung von seinem Gegenüber darin erkennt, darin sieht, dass er falsch denkt, was will er dem vorwerfen? Will er jetzt dem zum Beispiel, machen wir ein theoretisches Beispiel.
Er will ihn kritisieren, er will ihn auffordern, richtig zu denken. Also er will ihm zeigen, dass er stumpf wird und blödsinnig wird und...
Das ist aber sowas von Wirklichkeitsfindung. Also, naja.
Ja, also an der Uni kann das ein ganzes Leben ausfüllen.
Klar, aber mich hat mal interessiert, also ich weiß nicht, ob es solche Fälle gab, aber wenn man jetzt Adorno zum Beispiel einem Straftäter gegenübergesetzt hätte oder einem Einen wirklichen,
ja, das hätte den Adorno jetzt auch nicht sonderlich interessiert.
Oder einen wirklichen alten Nazi. Natürlich hat es ihn nicht interessiert, aber wirklich, ja, das läuft darauf raus, dass es nur noch um sozusagen richtiges Denken in Anführungszeichen geht und der Rest ist dann halt Argumentation und gegenseitiges Überzeugen, bis er dann, ja.
Nee, es kommt ja noch die Natürlichkeit dazu, die jenseits des Begrifflichen ist. Ja. Also für einen Adorno ist ja dann wichtig, zum Beispiel über Musik oder über Kunst sich nochmal anders zu vermitteln. Da geht ja sozusagen die Denkschiene nur bis dahin, dass man Begriff insofern relativiert und auflöst, indem man sozusagen von der Kunst her ein ganz anderes Lebensmoment einbringt.
Ja, das ist schön und gut, aber da wird halt nicht bedacht, dass Kunst und Musik, so wie wir es haben, auch wieder vor allem im gewissen Sinn einfach was ein Luxusartikel ist. Ne?
Ja gut, der Adorno hat da jetzt kein Problem gehabt, weil er sich ja auch auf die klassische Kunst dann mehr bezogen hat und eine eigene Theorie, eine eigene ästhetische Theorie dazu hatte, ja, wo dieses wieder aufgedröselt wird, dieses Luxusmoment. Also er hat sich auch gegen das Ästhetische verhalten und sich praktisch als Künstler dann vermittelt. Das wäre sowas wie die klassische Form von der These, Kunst und politische Aktion ist das Aufbrechen der Wirklichkeit. Aber warum er dann Philosoph sein muss, ist mir eigentlich letztlich unverständlich geblieben. Da war er irgendwie so ein bisschen gigantoman, ja.
Und das Denken wieder zu rechtfertigen.
Ja, also irgendwie ist das so
ein... Ja gut, aber so wie er es sieht, ist das Philosophieren ja fast ein Zwang, wenn man es...
Eine Notwendigkeit.
Eine Notwendigkeit, wo ihm eigentlich keine andere Möglichkeit mehr bleibt, kann sich nicht dagegen stellen.
Ja, ja, aber hat diese beiden Lebensmomente sozusagen zusammengeführt, das Durchbrechen der systematischen Dialektik durch eine Ästhetik, die in der Lage ist, den Begriff mit dem darin nicht aufgehenden, mit dem nicht vollständig im Begriff aufgehenden Leben zu konfrontieren und also sozusagen darin immer wieder das Leben einen Schritt weiterzubringen. Wobei das für mich allerdings ein sehr tautologisches Leben wäre, weil die Sprengkraft der marxischen Theorie steckt ja gerade darin, zu beweisen, dass die Entwicklung, die im konkreten Leben schon da ist, da braucht man keine Kunst hinzuzufügen, als besondere Sensibilität oder so, es ist ja schon da, dieser Bruch, diese Absurdität des Kapitalismus läuft vor unseren Augen ab. Und dieses Hinsensibilisieren der Menschen ist eigentlich ein Anliegen, das wohl eher in die Klasse reingehört, wo der Adorno gelebt hat, aber nicht unbedingt für alle Menschen gilt. Da hatte ich noch eine Theorie, das hatte ich mal zerfieselt, mit dem, dass der Adorno sagt, das Ganze ist das Unwahre. Das ist ja eigentlich eine völlig absurde Konstruktion, sowas zu sagen. Also Hegel sagt ja eigentlich damit letztlich nur, in Wahrheit, die Wahrheit kann nur was Ganzes sein. Das heißt, die Wahrheit kann nur sein, dass etwas in allen Zusammenhängen erklärt ist, also ganz erklärt ist. Das Ganze ist bei Hegel das Ganze des Begriffs. Du kannst nicht einen, jetzt sagen wir mal, ein blödes Beispiel, aber du kannst nicht das Leben eines Mannes ohne das Leben einer Frau verstehen, so ungefähr. Das heißt, du musst die ganzen Beziehungen, die da drin sind, mit einbeziehen, auch wenn es ganz andere Begriffe sind. Und wenn du das jetzt umkehrst und sagst, das Ganze ist das Unwahre, dann machst du ein erkenntnistheoretisches Tohuwabohu. Das ist ja dann so, dass du sagen musst, ich muss in jedem Augenblick bezweifeln, dass was ein Mann ist oder was eine Frau ist oder was die Beziehung ist. Ich muss also immer eigentlich dazwischen treten und sagen, diese Ganzheit gibt es nicht von eurer Welt. Ja, wir müssen es immer durchbrechen. Wir müssen immer wieder darauf hin, dass Und es wäre dann sowas wie, dass man sagt, der Begriff Mann ist ja auch nur ganz relativ. Also im Grunde genommen ist jeder Mann zugleich eine Frau und eine Frau ist zugleich Mann und sowas. Du könntest da Konstruktionen drauf bauen, die aber letztlich nur das Denken wieder zerstören. Das heißt also, der Begriff ist ja nur hilfsweise ein Begriff, insofern er Gegensätze zeigt, die sich natürlich in der Wirklichkeit vermischen und verbinden. Und dann bleibt also letztlich bei diesem ganzen, bei der ganzen Zerstörung bleibt ja nur Zweifel übrig. Es ist also notwendig, den Begriff zu bezweifeln, um diese Aussage zu verwirklichen, das Ganze ist das Unwahre. Das ist ein ziemlich zerstörerisches Ding, das aber auch so abläuft. Du kannst mit Adorniten kannst du eigentlich nicht diskutieren, weil in dem Augenblick, wo du einen Strang reinbringst, in dem das eine klar ist, kommt bei ihnen das hat er ganz anders gemeint. Und die haben dann auch recht. Du kannst praktisch jeden Satz von Adorno in zweifacher Weise lesen. Nicht jeden Satz, aber jeden Gedanken kannst du zweifach interpretieren. Und dann heißt es immer, das will er ja auch. Darum geht es ja.
Also ich verstehe nicht, wieso man sich da an Hegel aufhängt. Weil wenn man die Wahrheit wirklich als das Ganze sieht, dann ist es ja was, was eigentlich nie vollständig erreicht wird, sondern immer nur eine Annäherung.
Ja, Wahrheit ist ja auch nicht die Wirklichkeit, sondern Wahrheit kann ja nur eine Aussage sein. Also du kannst nur wahre Aussagen machen, wahre Empfindungen haben und die von falschen, also das heißt also insofern zweifelhaften Empfindungen, kannst du unterscheiden. Das sind ja alles nur Formen des Erkennens. Also es ist ein erkenntnistheoretischer Begriff, die Wahrheit. Es wird nie die Wahrheit geben.
Eben. Ja? Und deshalb verstehe ich nicht, warum sich Adorno daran so aufhängt.
Ja, er will damit letztlich ein totalitäres Denken angreifen. Er will sagen, wer sagt, das Ganze ist die Wahrheit, der gibt dem Totalen, das Ganze ist ja nichts anderes wie Totalität, der gibt der Totalität ein Recht. Und er vermengt.
Das wird denn nie erreicht? Also, wenn er jetzt jemand
kritisiert. Naja, doch, du kannst, wenn du als die ewige, von den ewigen Wahrheiten des Marxismus-Leninismus sprichst, dann beanspruchst du sozusagen auf einer moralischen Schiene ein Recht für Wahrheit. Aber das muss man genau auseinanderfieseln, ja?
Ja, eben.
Also die Wahrheit, die er dann sich vorknöpft, die hat meiner Meinung nach nichts mit Totalitarismus zu tun. Den Totalitarismus muss man untersuchen aus einem Vermengen von verschiedenen. Man muss die Wahrheit und die Lüge da drin sozusagen aufdecken. Man muss erklären, was Leute machen, wenn sie Rassisten werden, warum und so. Das bleibt aber dann eigentlich immer nur beim Vorwurf, bei der Ausgrenzung, bei der Feststellung, bei der Konstatierung ja, der Lüge.
Ist es absolut unpraktisch, weil außer einer möglichen Kritikform bringt es ja überhaupt nichts. Ne? Weil es keine Aussagen darüber trifft, warum es sozusagen falsches Denken gibt, warum es bestimmte Ausprägungsformen gibt wie Faschismus, sagt eigentlich überhaupt nichts darüber aus. Ne?
Ja, es geht halt immer mehr in die philosophische Schiene zurück, dass du dabei natürlich tiefsinnige Empfindungen haben kannst, die dir was sagen. Es ist also sowas Hermeneutisches, etwas, wo du in was vordringst, ohne dass du dann diese Probleme von Form und Inhalt hast. Ne? Du kannst also dann sozusagen inhaltlich schon weit in was hineingehen und dich da auch in den ganzen Formen über alles Formelle hinweggehen, bist also dann sozusagen ein Hermeneutiker, der ein tiefsinniges Leben führt, aber der sich in Scheißdreck um die falschen Formen kümmert, weil das für ihn unwahr ist. Du kannst letztlich jede Formbestimmung als Lüge anzählen und dann ist es erledigt, aber die Formbestimmungen machen das ganze Geld, Waren und sonst welches Verhältnis aus. Also der Kampf gegen die Form, der macht ja eigentlich erst das ganze Problem, wie man vorgehen kann. Aber das war nicht Adornos Ding, der war auch bei der Studentenbewegung höchst konterrevolutionär. Da hat dann irgendwann vollkommen die Schnauze voll gehabt, dass diese Horde da seine Vorlesungen besetzt. Aber ich meine, man kommt deshalb über die Frankfurter Schule auch nicht so einfach hinweg, weil sie eine große Wahrheit doch thematisiert hat zumindest. Dass es nämlich Prozesse im Menschen gibt, die jetzt der Adorno als Erkenntnisprozess verstanden hat, was auch gar nicht so falsch ist, die dahin führen, dass sich etwas in einem Menschen verkehrt. Das war ja auch dann immer das Argument mit dem Wahnsinn, der als die große Frage dastand, wie kann man Wahnsinn erklären? Das ist auch so ein Punkt, ja, dass es ein bis dahin immer noch bestehendes Loch in der Theorieentwicklung gibt, was mit Psyche zu tun hat. Nur hat der Adorno dieses ganze Psychische ins Philosophische aufgelöst, was auch nicht irgendwie furchtbar falsch ist. Finde ich eigentlich sympathisch. Aber aufzulösen, warum sozusagen die Identitätslosigkeit der Menschen die Kultur von heute ausmacht, was der Adorno auch irgendwie so gesagt hat, das ist für mich schon eine komplexere Geschichte. Und das, da arbeite ich ja auch dran. Das ist so der Punkt, wo ich einen Wahrnehmungsbegriff ganz anders fasse, aber letztlich auch das versucht so zusammenzuführen, Erkenntnis und Erkenntnistheorie und die psychologische Form da drin, also wieso die psychologischen Prozesse zwischen den Menschen in zwischenmenschlichen Beziehungen tatsächlich zu sowas wie einer Zerstörung von Erkenntnisfähigkeit führt. Das ist mein Thema. Und da ist mir der Adorno eigentlich dann auch lieb und teuer, letztlich, dass er immerhin da die Fahne gehalten hat und Kulturkritik gemacht hat, wenn er auch jetzt in einer ganz anderen Weise sich dann dazu verhalten hat. Also er hat einfach nicht das Material anerkannt, das für mich die Basis ist, weshalb ich dann sage, es kann nur materiell geschehen. Es kann nur sein, dass der Sinn der Menschen selber beschädigt wird, während sie erkennen. Es kann also nicht im Gedanken liegen, im reinen Denken. Es kann nur daran liegen, dass der Sinn, in dem sie wachsen und sich entwickeln, dass der bestimmte Dimensionen durchmacht, die sich gegen die Menschen selber wenden. Gut, aber das ist jetzt so das weite Feld, wo ich denke, man kann deshalb auch nicht über die Frankfurter Schule einfach so hinweg. Das ist schon ein wichtiger Gedanke, ne? Der mit dem Faschismus dann nötig geworden ist. Auch die Kritik des Zynismus gegen die Natur, das war alles schon bei Adorno da. Ausbeutung der Natur, was für ein Unding das ist. Und dass das eben auch aus der Aufklärung kommt.